Willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Episode 71, lieber Defner. Und nach deiner einwöchigen Deutschlandreise bist du zurück.
Urlaub in der Heimat.
Mit einer sonorer Stimme, weil er gestern gefeiert hat.
Beim Fraunet-Sommerfest, ja, ein Branchentreff der privaten Medien. Und Ich wurde prompt natürlich auf unseren Podcast angesprochen. Fabian Mayer, ein alter Radiomann hier in Berlin, hat selber eine Podcast-Firma und hat sofort gesagt, hallo, richtig erfolgreich euer Podcast. Also man spricht über uns auch in der Szene.
Das wunderbar.
Nur dank unserer treuen Hörer, muss man an dieser Stelle wieder sagen.
Das ist wunderbar. Und du warst in deiner Heimat, du bist da auch als Star gefeiert worden, hast du mir erzählt. Du bist interviewt worden.
Star ist
worden.
Jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben.
Doch,
es ist natürlich ein gewisser Ritterschlag. Ja, wenn du es mal schaffst in deine heimatliche Lokalzeitung, dann hast du es bei uns in der Heimat tatsächlich geschafft. Der Artikel ist jetzt noch nicht raus, der kommt dann demnächst, ja. In der Fränkischen Landeszeitung, da wurde ich interviewt, ja. Und schön natürlich auch, weil das sozusagen meine erste Station im Journalismus war. Damals habe ich als freier Mitarbeiter die ersten Zeilen dort geschrieben und bin dann zum Volontariat zum Radio gegangen. Aber eine alte Radiokollegin, die bei der FLZ arbeitet, hat mich dann angesprochen, als sie meine Facebook-Postings gesehen hat und gesagt, Mensch, wollen wir nicht eine kleine Geschichte machen? Du in Franken, ja.
Vom Auf- und Abstieg
von
hier
und
jetzt.
Ab.
Der vom Abstieg, dass du jetzt mit dem Chap jetzt hier sitzen musst, der Aufstieg erst ins Fernsehen und dann der Abstieg.
Ich habe natürlich auch über unseren Podcast geredet und dann hat sie gesagt, naja, ich weiß nicht, ob sie den Podcast mit reinbringen kann. Sie sagte, wir sind ja hier noch ein sehr analoges Haus, also die Fränkische Landeszeitung hat noch nicht mal einen richtigen Internetauftritt, also quasi kein Internetauftritt oder auch kein Facebook-Auftritt. Die machen das alles noch richtig analog, also die drucken noch ihre Zeitungen, liefern die noch aus und die können sich das halt leisten. Die haben da sozusagen ein Informationsmonopol in der Region in Westmittelfranken. Weil es halt so ein dünn besiedeltes, wirtschaftsschwach nicht unbedingt, aber vor allem dünn besiedelter Raum ist. Groß in der Fläche, fast so groß wie das Saarland, aber sehr dünn besiedelt und da rentiert sich halt nicht, dass da ein Mitbewerber kommt und da groß eine Internet-Info-Plattform aufbaut.
Gerade da, wenn du die Zeitung auf weite Flächen mit dünn besiedelt aussiedeln müsstest, wäre doch das Internet.
Nein, aber das Stärke ist ja das Lokale. Also die haben quasi freie Mitarbeiter in jeder Gemeinde und in jedem Gemeinderat mehr oder weniger sitzen. Die berichten überall aus den Stadträten, aus den Gemeinderäten über die Verkehrsunfälle vor Ort. Und sie haben vor allem auch den Radiosender, der gehört auch den Verlegern, also Radio 8, wo ich mein Volontariat gemacht habe. Und deswegen haben sie da sozusagen schon ein Informationsmonopol und sagen halt dann, wir kannibalisieren uns nicht selber übers Internet.
Und wie wird die Zeitung zugestellt? Mit einer Drohne oder wie?
Nein, klassisch
mit dem
Zeitungsausträger.
Wie willst du das denn finanzieren? Mit einem Mindestlohn?
Ja, aber klassisch mit dem Zeitungsausträger. Okay. Ja, also ich meine, da, wie gesagt,
aber
das Modell funktioniert halt noch, aber es funktioniert halt nur so lange, dass du auch die Masse hast. Und wenn du die Hälfte dann es im Internet liest, dann funktioniert es dann nicht mehr in der Druckerei. Ich weiß nicht, wie lange das noch funktioniert, aber noch ist es so. Und solange da kein anderer kommt und sagt, ich mache jetzt hier das große Internet Forum auf und nicht diese Stärken hat der freie Mitarbeiter der Lokalredaktion in den einzelnen kleinen Städten, solange können die das eben so machen.
Okay, und wer sehen will, wie es da aussieht beim Defner, der guckt sich einfach mal den Instagram bei ihm an und da war ein Bild, da sah es so aus, ob du eine tote Ratte in der Ecke gelegen hätte. Ja, da war so ein Bild,
da war die Baustelle.
Ach, es war eine Baustelle.
Aber keine tote Ratte.
Das sah aber aus wie eine tote Ratte, doch.
Ich dachte so, wow. In meinem Elternhaus gibt es keine toten Ratten. Das war vielleicht irgendein Lappen oder sowas. Ja, also ich meine, auf der Baustelle liegt schon mal ein bisschen was rum. Ich habe mich in der Tat handwerklich betätigt, ja. Es schadet auch nicht. Okay. Und ich meine, es erdet einfach mal so ein bisschen auf dem Bauernhof zu sein, der jetzt ja nicht mehr bewirtschaftet wird von uns, aber trotzdem auf dem Land zu sein. Und muss sagen, unser kleines Dorf da, das boomt richtig. Also das ist richtig Bevölkerungsexplosion. Also die ziehen Leute hin mit Kindern, da kriegen die Leute Kinder, die so ganzen Nachbarskinder und dann die ich alle noch als Kinder kenne. Also da hat man kein Demografieproblem in Mittelfranken. Ja. Und ich war auf einer Hochzeit bei Hubi und Svenny. Svenny ist mein Patenkind, Hubi, der angetraute
die
Gatte.
Auch hier immer, oder?
Hubi ist der treueste Podcast-Hörer überhaupt. Ja, und hat gleich mal, als wir im Saal aufgebaut haben für die Hochzeit, Folge 70 eingespielt. Bitte nicht, bitte.
Gerade die 70.
Zum Soundcheck, ja.
Wo
zum Soundcheck,
ja.
Und dann so richtig volle Lautstärke. Und gesagt, bitte mach das weg. Das ist sehr inharmonisch. Das ist kein gutes sozusagen Zeichen für eine angehende Ehe. So sollte man es nicht machen wie in der Beziehung Defner und Chapitz.
Ja, stimmt. Wir haben letzte Woche hier gestritten. Und ich muss ja sagen, du warst auch noch in Düsseldorf. Vielleicht dazu
auch
noch was?
Auch noch, ja. Also das war natürlich der Mega-Kontrast. Düsseldorf und sozusagen
die rheinische Brecke. Schlesischkeit, Mittelfranken, hast du da kennengelernt.
Also vor allem, ich meine, ich war wirklich erstaunt, die SUV-Dichte in Düsseldorf, die sucht seinesgleichen. Und also entweder Porsche oder SUV, darunter darfst du es eigentlich nicht machen, wenn du in Düsseldorf in die Stadt fahren willst. Ja. Und dann auf der Königsallee und dann, oder das war ein super schönes sonniges Wochenende da, wenn du in der Altstadt spazieren gehst, also die Leute tragen wirklich sozusagen ihren Reichtum zur Schau, also die Art, wie sie sich anziehen, wie sie ihren Schmuck tragen, wie sie ihr Lifting zur Schau tragen.
Also, das ist wunderbar.
Den siehst du es richtig an, dass aber sie Geld haben. Ja, das ist auch ganz anders als Berlin.
Da wird das Erbe verjockelt und die haben überhaupt keine Idee, dass möglicherweise das Land vor einer tiefgreifenden Veränderung steht. Das ist immer meine Kritik am Rheinland, dass es da etwas bräsisch zugeht, dass da einfach das Erbe verzockt wird.
Offenbar haben sie die Kohle, dann wird eine Rezession ihnen das auch
aber möglicherweise, weiß ich nicht, wie viele Generationen das noch hält. Du weißt ja, meistens die dritte Generation hat da das Erbe kaputt gemacht.
Kann natürlich sein. Aber Düsseldorf boomt ja aber auch. Ich meine, es ist ja nach wie vor eine Stadt, die auch einige DAX-Konzerne hat, die viele Agenturen hat, gerade die Werbebranche sehr stark, ja, die Modebranche und so weiter und so fort. Also da ist schon vieles da, was auch für Wachstum weiterhin sorgt.
Ja, in der restlichen Welt ist ja auch einiges passiert, während du weg warst. Wir hatten einen Ölpreisschock mit den Saudis.
Ja, da hatte Chad Chap jetzt mal auch wieder kurz den Niedergang der Welt ausgerufen. Oder sowas.
Überhaupt nicht. Es war schon irritierend, fand ich, wie du mit einem Patron mal eben 5% der weltweiten Ölförderung mal eben ausschalten. Also das fand ich schon etwas, hätte man jetzt nicht vermutet. Der Ölpreis ging nochmal 10% hoch. Mittlerweile hat er sich so eingependelt auf 5% Aufschlag. Das ist so sozusagen der geopolitische Risikoaufschlag beim Öl jetzt, weil ja nicht ausgeschlossen ist, dass es zu weiteren Sachen da kommt.
Aber es gab mal wieder diesen typischen panischen Aufschrei an den Märkten vor allem auch und der Ölpreis schoss in die Höhe und
sogar 20% zwischenzeitlich. Und dann ging es dann wieder, wieder runter und am Ende blieben dann noch.
Und schon ist es wieder vergessen. Und deswegen sage ich immer, aber schon im Prinzip dieser Extremausschlag und diese Extreme. Und dann kamen wieder die Prognosen, jetzt geht er gleich auf 80 und 100 Dollar und es wird alles ganz schlimm. Und das schießt die Weltwirtschaft so richtig in die Rezession, wenn jetzt das Ölpreis so stark steigt und so weiter. Und all diese Schwarzmaler-K hatten wieder ihre Stunde. Und darum sage ich ja immer als Börsianer, als Aktionär darf man sich von solchen Schocks nicht irritieren lassen und nicht panisch seine Aktien auf den Markt werfen, weil man denkt, oh Gott, Ölpreisschock. Ja,
war ich auch bei deinem Kollegen, Alexander Simon, und da habe ich auch gesagt, habe mich auch gefragt, was soll ich zu meinem Portfolio machen? Soll ich einfach alles so weitermachen wie bisher, weil keiner weiß, was passiert.
Sehr gut, sehr gut.
Siehste. Der Chap, jetzt wird richtig deiner gelassen. Abwesenheit.
Der wird richtig gelassen, aber in meiner Abwesenheit gab es wieder die typische Defner Urlaubsbass. Ja? Also wenn ich im Urlaub bin, geht es an den Aktienmärkten bergab. Ja.
Dann gab es noch WeWork. Dieses wunderbare Coworking-Space-Unternehmen, was er an die Börse wollte, hatte das mal den Börsengang verschoben, weil irgendwie die Leute selbst zu vermindertem Preis nicht mehr zugreifen wollten. Und es gab so ein paar unschöne Geschichten vom Gründer Adam Newman. Der hat einen 500-Millionen-Kredit aufgenommen und hat da seine Aktien hinterlegt. Und nun kriegen die Banken so langsam die Flatter und denken sich so, wenn die Aktien nichts mehr wert sind, dann müssen wir den Kredit mal irgendwie machen. Nur hat er schon 386 Millionen davon schon abgehoben. Und
wer hat es rechtzeitig gesagt? Der Chap. Ja, muss man jetzt an dieser Stelle machen. Man muss wirklich sagen, das hast du wirklich sehr früh erkannt, dieses Problem bei WeWork und angezählt. Und kaum hast du einen Bären für WeWork damals vergeben, und für das Emissionsprospekt ging es abwärts.
Ging's abwärts. Und das, was ich jetzt das fast schon versöhnlich in der Sache finde, die Saudis haben ja da auch viel Geld reingepackt und jetzt haben sie wenigstens da auch mal was verloren.
Aber jetzt haben sie einen steigenden Ölpreis. Aber auf der anderen Seite müssen sie viel in ihre Ölanlagen stecken. Aber wir sind nochmal froh, dass es vielleicht auch einigermaßen glimpflich, vor allem ohne irgendwelche Eskalation militärischer Natur dann da ausgehen könnte, irgendwie so, wie es im Moment aussieht. Aber
das ist noch eine unserer Wetten, Softbank. Da sind ja, mal sehen, ich bin gespannt, wie das da weitergeht.
Also Softbank als WeWork-Aktionär sozusagen.
So ist es. Und die haben ja diesen Fonds, diesen Vision Fund, wo auch die Saudis dabei sind und da haben sie relativ viele Unternehmen, die jetzt unter Wasser stecken. Und bin mal gespannt, was da jetzt rauskommt und ob ich die Wette wenigstens bis Jahresende nach Hause trage.
Aber eine andere Wette hast du gewonnen, muss man ehrlicherweise sagen. Die FED-Wette, die FED hat die Zinsen gesenkt. Ja, nicht nur die EZB senkt Zinsen, auch die amerikanische Notenbank tut dies. 25 Basispunkte, aber nur, ich war ja so etwas sozusagen optimistischer aus Zinssenkungssicht.
EZB-trunken. Dachte so, hey, wenn der Draghi auf minus 0,5 macht, dann kann doch der Paul nicht irgendwie bei 2 rumhängen noch.
Ja, ich dachte, da die muss machen ich schon mal ein bisschen mal größeren passieren. Schritt, aber und? Haben sie nicht getan. Also er macht weiter diese kleinen Trippelschritte, die Merkel'sche Politik sozusagen. Der Paul jetzt. Ist der, ja. der, die Merkel der amerikanischen Notenbank.
Und hat wenigstens noch ein bisschen Potenzial, 1,75-2%,
die
haben so eine
Aber die Märkte waren ja vor allem auch enttäuscht, dass er sich nicht so klar zu weiteren Zinsschritten, zu weiteren Zinssenkungen bekennen wollte.
Er hat halt einen völlig zerstrittenen Laden. Er hat halt einen völlig zerstrittenen Laden. Das ist anders als bei der EZB, der ist auch zerstritten, aber bei der EZB grummeln sie alle so ein bisschen, aber da kommt das nicht wirklich an die Oberfläche. Und bei der FED werden ja dann die, wird ja sofort gesagt, wer wie abgestimmt hat. Und dann konnte man sehen, 2 wollten gar keine Zinssenkung, einer wollte eine größere.
Genau.
Und dann
merkte immerhin man, einer, der Bullard ist mein Mann. Ja.
Genau.
Er wollte 50 Basispunkte haben. Aber ich finde, das finde ich schon mal gut. Also ich meine, wir diskutieren ja viel über die EZB. Da ist es einfach viel transparenter. Da wird das gibt es erstmal eine offizielle richtige Abstimmung und dann wird das Abstimmungsverhalten einfach auch transparent öffentlich gemacht und gut ist, ja.
Ja, genau. Bei der EZB ist es anders. Da sagt der Chef dann so, oh, so machen wir das. Höre ich dann noch eine Gegenstimme? Und dann so, haben wir mit großem Konsens verabschiedet, ohne abstimmen zu müssen. So war das ja. Und aber ich muss ja nach unserer Diskussion jetzt noch, Ich habe mir die Verträge nachkarteln. Ich habe mir die Verträge angeschaut und habe mal gedacht.
Den Maastricht-Vertrag rausgeholt.
Gibt es in irgendeiner Form ein Inflationsziel in diesen Verträgen. Und was habe ich gefunden? Die einzige vertragliche Verpflichtung der EZB besteht nicht im Erreichen von Inflation, sondern es steht nur Gewährleistung von Preisstabilität. Weder findet sich irgendein Inflationsziel, noch sieht man irgendwas von 2%. Und dann habe ich mir nochmal überlegt, wie war das damals? Wir haben mit Herrn Issing ein Interview mal geführt. Der hat gesagt, er hätte damals so als Zielidee
Ottmar
die
Issing,
zwei...
Ottmar Issing, der einzige Chefvolkswirt der EZB, ja. der erste Chefvolkswirt.
Der erste,
ne?
genau.
Zusammen
der erste.
Mit Wim Duisenberg, der damals der EZB-Chef war. Ne?
Und der hat die 2% ins Spiel gebracht, so als Orientierungsgröße.
Ein solider Deutscher, kein böser Italiener.
Ja gut, nur muss man damals jetzt mal wissen. Sagen. Nur muss man damals wissen, lag die Inflationsrate in den OECD-Ländern, das sind die entwickelten Industriestaaten drin, bei ungefähr 3%. Also der Ottmar hat dann gesagt, dann machen wir ein bisschen tiefer. Wir wollen ja auch ein bisschen anspruchsvoll sein. Und heute liegt die durchschnittliche Inflationsrate bei 1, irgendwas. Und wenn man heute den Ottmar hinsetzen würde und sagen würde, Ottmar, mach mal ein neues Inflationsziel, würde der garantiert nicht mit 2 kommen, sondern würde wahrscheinlich sagen 1 bis 1,5. Und das Lustige ist ja, da beim Inflationsziel halten immer alle fest, wir haben 2%. Wenn es um die Schulden Regeln geht, haben wir auch gestern Herrn Draghi gehabt, der vom EU-Parlament war und hat gesagt, oh, diese Schuldengrenzen oder Regeln, die müssen wir mal verändern, die Welt hat sich verändert, deswegen müssen wir das verändern. Aber mal auf die Idee zu kommen, dass man auch das Inflationsziel ändern muss, weil sich die Welt geändert hat, auf die Idee wird er nicht kommen. Und deswegen, das ist immer meine Kritik, die ich immer, warum wir uns immer gegenseitig anbrüllen. Du sagst immer, 2% müssen wir doch kriegen. Ich sag, 2% ist Blödsinn. Und das ist ja immer unser
Aber Fakt
Hauptpunkt.
Ist doch, jetzt gibt es dieses Ziel und dieses Ziel hat sich die Notenbank selbst gesetzt. Natürlich kann man dann darüber reden, ob man das vielleicht verändert, aber ich finde, das sollte dann auch schon in einem weltweiten Konsens gesehen, denn es ist ja nicht die EZB hat sich das alleine ausgedacht, es hat die amerikanische Notenbank hat dieses Inflationsziel und die anderen großen weltweiten Notenbanken haben dieses Ziel auch. Und dann muss man, jede Konjunktur ist anders, aber du kannst doch nicht immer nach dem Wind der Konjunktur dann den Inflationsziel anpassen, dann machst du ja komplett unglaubwürdig. Aber natürlich, wenn es ein ganz großer Trend ist, kann man das vielleicht ein bisschen anpassen, aber man darf nicht zu nah an die Deflation, weil sonst kommt, ist es eben das Gefährliche, dass man da nicht mehr, wenn man erstmal in eine Deflation rutscht, nachjustieren kann. Deswegen dieser Abstand zur 0% Marke und deswegen die Definition von Preisstabilität bei 2%. Und aktuell hat man dieses Ziel und deswegen muss man alle Mittel einsetzen, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn man dieses Ziel ändert, wie eine Art Grundgesetzänderung, ja, wenn man zum Beispiel, was weiß ich, wie unser Staat sagt, wir bauen eine Schuldenbremse ein, dann müssen wir halt die Schuldenbremse auch einhalten.
Aber da wolltest du ja auch eine Änderung. Das
wollte ich auch eine andere.
Ja. Alle wollen sie immer, bei den Schuldenregeln sagen wir, ach komm, da können wir mal drüber weggucken, das ist ja nicht so schlimm.
Aber beim
Inflationsziel sagen wir, alles was geht, komm, druck nochmal, wirf die Notenpresse an.
Darum habe ich ja argumentiert, wir sollten die Schuldenbremse wieder aufheben, ja. Das muss man dann argumentieren und sagen, okay, lasst uns dieses Ziel ändern oder diese Vorgabe ändern. Das kann man dann wegen mir beim Inflationsziel auch mal diskutieren, dass man etwas, es wird ja auch schon diskutiert, dass man es flexibler handhabt, ja, dass man auch ein Überschießen zulässt zum Beispiel. Das wäre eine andere Diskussion. Aber momentan ist dieses Ziel so definiert und dann muss man auch alles dran setzen, es einzuhalten, so wie unser Staat auch alles dran setzt, die Schuldenbremse einzuhalten.
Ja. So. Wir hatten nach einer Umfrage ja bei www.welt.de/duz. Ist die EZB-Entscheidung richtig oder falsch? Und sie ist...
Ach, Überraschung.
Überraschung. Zum
Überraschung, totale Überraschung.
193 Menschen haben gesagt, falsch. Und 29 haben gesagt, richtig.
Naja, das sind aber auch nicht unbedingt nur die Podcast-Hörer, die da abstimmen, sondern auch das Welt.de-Publikum. Und ich meine, die Stimmung, die natürlich in Deutschland gemacht wird, wie gegen Draghi. Also ich meine, der Abschluss hat ja wieder mal die Bild-Zeitung gemacht, als sie Draghi als Dracula dargestellt haben, der die einem Kleinsparer aussaugt. Oder wie war die Headline?
Ja, aber das sieht auch, meine Frau hat mir gesagt, der sieht auch aus wie Graf Zahl aus der Sesamstraße. Eine Inflation, zwei Inflation, bumm!
Aber
ich habe mir dann mal Graf Zahl angeguckt, wunderbar. Also jeder soll sich mal angucken, der sieht wirklich aus wie Graf Zahl, der Draghi, doch?
Ja, aber guck dieses Gerede, er vernichtet die deutschen Sparer, deutschen Sparer legen ihr Geld falsch an. Das hat der Kollege Christian Röhl dann zum Beispiel auch gepostet als Replik auf diese Bild-Zeitungs-Schlagzeile. Er hat gesagt, hallo, seit Draghis Amtszeit 2011, da haben sich die Indizes sind deutlich gestiegen, über 100%, der DAX und der Eurostoxx 50 und so weiter in diesen Bereichen. Die Deutschen hätten einfach nur ihr Geld in Aktien stecken sollen und dann gäbe es nichts zu jammern. Wenn die Deutschen ihr Geld falsch anlegen, nicht darauf reagieren, dass sich das Umfeld ändert, dann kann man eben auch nicht dem Draghi den Vorwurf machen.
Ja,
es ist halt so, wie wenn du im Winter mit Badehose rausgehst und dann dich beschwerst, dass du frierst. Muss man halt die richtigen Klamotten anziehen.
Er hat ja nicht nur 1 Billion reingepumpt in den Markt, er hat 2 Billionen hat der Graf Dracula reingepumpt in den Markt. Pum! Also, muss ich mal angucken, Kraftzahl ist wunderbar. Das ist wunderbar, der zählt immer alles.
Mhm.
Und dann sitzt er im Restaurant und bestellt sich Würstchen und dann bestellt er 1 Würstchen, 2 Würstchen, 5 Würstchen, 10 Würstchen und zählt die dann immer. Und der Kellner guckt, er was irritiert. Wunderschöne Videos. Sesamstraße. Ich merke schon, du bist da kein großer Fan von. Gut. Kommen wir zu unseren Rubriken, oder? Hast du noch irgendwas anderes zu erzählen? Vielleicht noch? Noch 16
alles
Minuten ist auch alles auserzählt von einer Woche.
Aus Franken kannst du wunderbar erzählen. Von Bratwürsten und den schönen Kirchli, die ich gegessen habe. Ja. Das ist so ein traditionelles Hochzeitsgebäck. Ausgezogene heißen sie in Bayern. Gell?
Gab es noch irgendwas hochzeitsmäßig, irgendein neuer Brauch, den man unbedingt auch kopieren sollte, wenn jetzt andere Menschen, vielleicht junge Menschen, die jetzt zuhören, sagen, oh, da haben wir das Spiel gemacht, nicht dieses Strumpfbandmist, den man früher gemacht hat. Vielleicht irgendein neues Spiel, wo man sagt, das muss unbedingt gemacht werden.
Wir haben ein schönes Kennenlernspiel gemacht, wie so bei so einer Single-Party. Fisch sucht Fahrrad und Mond und Sonne. Aber es ist ganz nett, um sich kennenzulernen. Also man muss jetzt nicht so einen Partner suchen auf so einer Hochzeitsveranstaltung. Aber ich meine, die Verwandtschaft gegenseitig sozusagen vorstellen, das ist so.
Also du musst es dann irgendwelchen anderen Menschen vorstellen?
Über Nacht. Wen musste ich suchen wohl? Kleines Spielchen zum Kennenlernen.
Gut, sehr schön. Aber also die neue Hochzeitssaison muss unbedingt mit diesem Kennenlernspiel mit Tag und Nacht ausgehen. Gut, neuer Trend.
Kommen wir zu
Bär und Bulle.
Ja.
Was willst du denn als erstes machen?
Mein Bär der Woche aus aktuellem Anlass.
Dein Bär der Woche,
Wir sind ja in Zeiten der Klimadebatten, der UN-Klimakonferenz und natürlich des großen Klimafreitags in Deutschland mit Klimaprotesten. Und
Klimapaket.
Und Klimapaket. Und alles. Dafür gibt es meinen Bären der Woche.
Wofür? Für die Proteste oder das Paket?
Nein, für das Paket. Ja. Nicht für das ganze Paket, sondern für allen Aspekt, nämlich für dieses mutlose Klimaprogramm in Sachen CO2-Preis.
Ich dachte, für die schlechte Musik beim Klimaprotest, also bei uns sind die vorbeigezogen und die hatten wirklich schlechte Musik.
Das ist eine Demonstration und keine
Musikveranstaltung. Ja, aber das war so ein bisschen Happening und wirklich schlechte Musik. Also da war wirklich damals bei der Love Parade und so, hatten die bessere Musik am Start. Gut, egal.
Oh, was Love Parade? Kann sich noch erinnern, wie das war.
Damals Love Parade.
Ja, dann kam man gerade rüber nach West-Berlin und
das war am Anfang, nach am Kudamm ging das lang, mit ganz wenigen Wagen und das war wirklich toll. Das war 90er Jahre.
Ja, aber das war ja auch anderes eine Musikdemo und keine Klimademo. Ja? So, also zurück zum mutlosen Klimaprogramm in Sachen CO2-Preis. Also der Schritt ist schon mal zu loben, dass man endlich jetzt sich entschlossen hat, diesem CO2 einen Preis zu geben und beschlossen hat, sozusagen diesen Preis dann auch umzusetzen und zwar auch in den Sektoren Verkehr und Gebäude, wo es diese Klimabepreisung bisher noch nicht gibt. Ja. Also dafür ein Punkt, aber der Preis ist halt extrem niedrig, viel niedriger als alle erwartet haben. Er wird halt angesetzt zum Beginn im Jahr 2021 auf 10 Euro pro Tonne CO2 und er soll dann peu à peu steigen auf 35 Euro im Jahr 2025. Und das, auch das ist am unteren Rand dessen, was im Vorfeld diskutiert worden ist. Zum Vergleich zum Beispiel, es gibt ja europaweit schon ein Zertifikat der Handel, da kostet ein Emissionszertifikat dann für die Tonne 25 Euro.
Und 80 Cent, jetzt kommt der Besserwisser hier wieder. Du hast die 80 Cent vergessen, ja. Dietmar.
Ja. Wir runden hier, ja. Aber du kannst ja immer gerne für die Nachkommastellen.
Ja, ich bin hier, ja.
Zuständig. Und das würde ja zum Beispiel diese 10 Euro für CO2-Tonne, würde umgerechnet dann zum Beispiel auf den Benzinpreis bei Diesel und Benzin eine Steigerung um 3 Cent bedeuten ab 2021. 3 Cent.
3 Cent.
Ja, und es steigt dann peu à peu 2026 auf 9 bis 15 Cent, ja, wenn man es umlegt, diesen Preis. Und ich meine, das ist ein lächerlicher Preis. Das liegt ja im Bereich der, also die 3 Cent, das schwankt ja manchmal an einem Tag, der Benzinpreis, ja. Und auch die 9 bis 15 Cent, das ist ja im Bereich der wöchentlichen, monatlichen Schwankungen, also im Bereich der normalen Schwankungen. Deswegen wird doch kein Mensch irgendwie sich ein günstigeres Auto kaufen oder auf ein E-Auto umsteigen oder irgendwie sein Verhalten ändern. Das ist total lächerlich, ja. Hat überhaupt keine Lenkungswirkung, da sagen auch Ökonomen, das sagen ganz, ganz viele. Sogar die US-Ölindustrie fordert einen Preis, einen CO2-Preis von 36 Euro je Tonne CO2. Auch vielen Unternehmen gehen diese Pläne nicht weit genug. Zum Beispiel E.ON-Vorstandschef Johannes Theissen, der sagt auch, Beträge unter 35 Euro führen zu keiner echten Lenkungswirkung. Und der Direktor des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung, der sagt sogar, es müssten mindestens der Einstiegspreis müsste mindestens bei 50 Euro pro Tonne CO2 liegen und der müsste dann in regelmäßigen Schritten bis 2030 verlässlich auf 130 Euro steigen, damit man hier irgendeine Wirkung hat. Also mein Bär für diese homöopathische Dose beim CO2-Preis, der überhaupt keine Wirkung bringt und stattdessen hat man ein Riesenmaßnahmenpaket. Wenn man doch einfach, dann wäre es auch eine wirklich marktwirtschaftliche Lösung, diesen CO2-Preis zum zentralen Steuerungselement machen würde mit einem vernünftigen Preis, dann würden sich viele andere diese ganzen Einzelmaßnahmen erübrigen und man müsste nicht wieder so bürokratisch eben diese vielen, vielen Einzelmaßnahmen machen. Also Mutlosigkeit, Angst vor den Gelbwesten, da hat man bestimmt nach Frankreich geguckt und bloß nicht den armen Pendler hier irgendwie belasten. Und wie gesagt, ab 2021 erst, ja, auch bis dahin, noch viel zu lang, kann man doch wenigstens dann 2020 mit anfangen. Also warum dauert das so lang, warum so mutlos, dafür mein Bär der Woche.
Aber ab 2026 kommt dann das Mengenkonzept und dann kann es richtig durch die Decke gehen. Also dann wird nicht mehr bepreist, sondern sagst du, wir können nur noch so und so viel CO2-Zertifikate zulassen. Und dann geht's halt los. Dann geht der Kampf um die Zertifikate los und dann können die Preise sehr weit steigen. Insofern, aber ich finde jetzt, du kannst ja die Leute nicht einfach sagen, so ab übermorgen kostet alles so und so viel mehr. Es gibt ja viele, die haben ihre gesamte Kalkulation drauf gebaut auf solchen Prognosen. Und wenn du jetzt mit einem Schlag auf einmal CO2 fett bepreist, dann nimmst du halt die Leute nicht mit.
Cent, ich gehe zu, dass ich Liter was Benzin.
Ja, dass man auch noch die Pendlerpauschale erhöhen muss, ist natürlich
und
auch
dafür,
noch.
Genau.
Ja,
aber du hast völlig recht. Zehn Cent könnte jeder sofort vertragen und das ist ja auch
Bin ich mir nicht sicher, ob das jeder sofort vertragen könnte. Aber auf jeden Fall hätte man
etwas. Es würde wehtun. Und natürlich, klar, ich war auf dem Land und da haben die Leute alle Freunde meines Bruders, die haben vor der Tür 5 Autos stehen, ja. Die haben 3 Kinder, ja. Und alle 3 Kinder haben ein Auto, die wohnen noch zu Hause und die Eltern sowieso eins, ja. Du brauchst auf dem Land, braucht im Prinzip jeder ab 18 Uhr, ab 18 Jahren, nicht ab 18 Uhr, ja, brauchst du ein Auto, sonst kommst du da nicht weg, ja, vom Dorf. Aber klar, und aber dafür, die profitieren zum Beispiel von den günstigen Dieselautos, die keiner mehr haben will. Die kaufen sich halt ein Dieselauto für Spottpreise.
Stimmt, da gibt es auch keine Fahrbeschränkungen.
Da gibt es keine Fahrbeschränkungen und so weiter. Und wunderbar.
Die profitieren von den Städtern. Siehst du endlich mal auf dem Land einen Profiteur? Ja. Auf dem Leixenhof beim Defner.
Auf dem Leixenhof.
Komm ich zu meinem Bullen der Woche?
Ja.
Weißt du, was mein Bullen der Woche ist? Das Klimapaket. Also ich habe jetzt nicht.
Das ist ja schon fast eine Diskussion hier, ne?
Ich habe mir nicht den CO2-Preis angeguckt. Ich habe mir einfach mal angeguckt, diese stimulierende Wirkung für Klimaaktien. Und es geht halt mehr um die Profiteure des Klimapakets. Und es werden ja 54 Milliarden Euro erstmal ausgeschüttet. Und das ist natürlich ein Konjunkturprogramm für Autokonzerne, Baufirmen, Heizungshersteller, Anbieter von regenerativen Energien. Und es soll ja beispielsweise einen beschleunigten Ausbau von regenerativen Energien geben, um dieses Ziel 2030 55% weniger Emissionen als 1990 hinzukriegen. Und 2050 wollen wir ja ganz klimaneutral sein. Und deswegen soll die regenerativen Energien ausgebaut werden. Und in der kommenden Dekade heißt das 70 bis 80 Milliarden Euro, die du ungefähr in diesen Ausbau stecken musst. Und da gibt es natürlich Profiteure und soll auch bürokratische Hürden verringert werden, weil viele, du hattest das ja mal als dein Bär in der Woche bei Windenergie, viele Projekte stecken ja einfach in der Bürokratie fest, weil sie nicht genehmigt werden.
5 Jahre Genehmigungsfrist.
Genau, und deswegen wird das ja besser. Und bei Wind habe ich mal rausgesucht, wer da profitieren könnte. Da gibt es einen Profiteur, Nordex.
Die haben natürlich jetzt auch kräftig angezogen, die Aktien, nach dem Paket, schon im Vorfeld, muss man sagen. Ja. Wir haben ja die Aktien neulich auch genannt. Noch nicht profitabel, muss man sagen. Ja. Ja. Ja, aber wir müssen das, aber einen riesigen Auftragsbestand hat dieses Unternehmen.
Und die haben weniger als 5% der Umsätze in Deutschland und das dürfte jetzt auf 20% steigen.
Ich habe mir da neulich auch ein paar Nordex-Aktien gekauft, muss ich sagen. Als ich mit dieser Windkraftgeschichte auf die aufmerksam wurde, dachte ich, naja, vor dem Klimapaket, mal schauen.
Es gibt noch weitere Windaktien. ABO Wind.
Kenne ich nicht.
Und Energiekontor. Und Energiekontor ist so ein Projektherrscher, also die so Windparkprojekte machen. Und die haben 1 Gigawatt in der Pipeline an Projekten, die eben bürokratisch feststecken. Und da kann man jetzt hoffen, dass, wenn das Paket gut durchgeht, dass dann auch diese Projekte schneller genehmigt werden. Solar soll ja auch verdoppelt werden von 48 Gigawatt auf 85 Gigawatt bis 2030. Und da gibt es natürlich auch Profiteure. SMA Solar.
Wechselrichterhersteller.
Genau, der
habe ich auch die Aktie übrigens.
Ach so,
auch. Ja, ich bin auch gut aufgestellt in alternativen Energien. Ja?
Mache ich hier Bullen der Woche für Defners Portfolio. Also sage ich Bullen der Woche, Defner Portfolio. Nein,
ja, ich meine, was ich ja immer sage, man muss sich auf diese Veränderung einstellen. Ja. Ein Aktionär kann davon profitieren, mit grünen Aktien zum Beispiel. Und so versöhnen wir Ökologie und Ökonomie. Ach, und Dankeschön für diesen. Aber mach ruhig weiter.
Ich habe noch mehr Aktien gefunden.
Tesla auch noch.
7C Solarparken. Das ist auch so ein Solarprojektehersteller, der könnte auch profitieren. Und dann gibt es noch einen Transportdienstleister, der dürfte profitieren, wenn mehr Sachen von auf die Schiene kommen, weil da ja die Preise gesenkt worden sind.
Interessant.
Avis One oder Aves One, ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen werden. Die haben halt so Container. Haben die
was mit dieser Autovermietung Avis zu tun?
Nee.
Nicht.
Avis, A-V-E-S One. So heißen die. Also. Und wenn man einen großen haben will, das ist echt so ein, ist jetzt kein großer Geheimnis, RWE, sagen alle. Goldman Sachs sieht 30 Jahre Wachstum für RWE wegen dieses Trends zu erneuerbaren Energien, Aufbau neuer Netze, und vor allen Dingen, wenn man RWE anguckt.
RWE baut sich ja um,
baut um und die werden ja, kriegen immer noch einen Abschlag für ihr altes Kohlegeschäft, ja, aber der Kohleausstieg ist ja nicht verändert worden im Klimapaket. Das ist auch nicht besonders mutig gewesen. Also da haben sie verlässliche Abschaltung. Auf der anderen Seite haben sie eine grüne Sparte und die ist völlig unterbewertet, weil alle noch denken, das sind doch die mit den Kohlekraftwerken. Ja. Sind sie auch.
Aber sie wandeln aber sich, muss man sagen.
Sie
werden
sich
zum größten Windstromerzeuger,
genau,
glaube ich.
Und
überhaupt
da sagen viele jetzt, RWE wäre jetzt der große Gewinner. Und noch einen Geheimtipp, den hat der Eckart gefunden, ein Kollege, Centrotex Sustainable. Habe ich auch ich habe noch auf meinem Konto bei Trade Republic 300 Euro, habe ich für 300 Euro gekauft, weil man hier nur 1 Euro Gebühr zahlen muss.
Also ist einfach, für kleinere Beträge. Normalerweise bei 300 Euro sollte nicht für 300 Euro Aktien kaufen, wenn man 10 Euro Gebühren zahlen muss zum Beispiel.
Genau,
irgendwo,
aber muss ich nur 1 Euro zahlen und habe ich Centrotex Sustainable. Okay. Die machen nämlich Wärmepumpen und energetische Gebäudesanierung. Und da will ja der Staat 40% der Einbaukosten, kannst du ja dann an den Staat weiterleiten. Und deswegen werden viele wahrscheinlich irgendwelche Wärmepumpen, wo jeder sagt, Wärmepumpen, geht das? Macht das Sinn? Braucht ja viel Strom. Aber wenn jetzt Strom billiger wird, dann wäre das vielleicht eine sinnvolle Sache. Und energetischer Ausbau auch. Sitzen in Prilon, in NRW. Ich weiß gar nicht, wo Prilon ist. Weißt du, wo Prilon
ist?
In
NRW, wie du gesagt hast.
Und, aber mit der Aktie konnte man in den letzten 5 Jahren 0% machen. Also ich weiß nicht, wie die gemanagt sind. Wir haben sie einfach uns nur angeguckt und haben gedacht, komm, wenn man irgendwas mal macht, mal irgendeinen Zock, dann ist es Centrotex Sustainable. Ich habe die, wie gesagt, für 13,20 Euro oder 13,12 Euro gekauft. Also deswegen muss ich das jetzt hier noch
anmerken.
Zumal
ja Ölheizungen auch verboten werden sollen, ne?
Ab 2025, aber das ist die alte darfst du noch behalten.
Ja,
also insofern,
logisch, also der Einbau neuer Ölheizungen ist ganz korrekt.
Aber auf jeden Fall kann ich sagen, Bulle der Woche ist das Klimapaket und die Klimaaktien in meinen Augen, weil ich finde das Klimapaket auch nicht so
Ich habe ja auch nicht das gesamte Klimapaket, aber man hätte vieles einfacher machen können, wenn man einfach diesen Preis höher angesetzt hat.
Und dann auf die Lenkung hofft. Aber dann hast
auf
du
die
halt
Lenkung,
wieder,
weil da hättest du das mit der Ölheizung.
Ja, aber das kannst du dir vielleicht leisten. Ärmere Leute, die wirklich jetzt schon auf den Cent gucken müssen, den kannst du nicht
aber dann hätte man halt auf der anderen Seite die EEG-Umlage deutlicher senken
Wird
können.
Wird ja auch gesenkt, aber nicht so stark.
Auch minimal, homöopathisch. Genauso homöopathisch wie man den CO2-Preis. Und das es hat weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite eine Wirkung, ja, und es wird.
Aber international kam das Paket gut an. Da schrieb Goldman Sachs, könnte das zum Vorbild für die Welt werden, das deutsche Klimapaket? Fragezeichen.
Und wie war die Antwort?
Haben sie nicht beantwortet. Aber auf jeden Fall geht Deutschland voran und alle gucken auf Deutschland.
Das ist natürlich
nicht
schon
so
gut,
schlecht,
dass wir was machen und dass wir jetzt rechtzeitig zur Klimakonferenz bei der UN da was
nicht
vorlegen
ganz
können.
Mit leeren Händen
das
da
ist
stehen.
Schon mal das nicht so schlecht, dass man sich mal verständigt hat, aber es ist halt wieder so ein typischer große Koalition Minimalkonsens, ja, also irgendwie wasch mich, aber mach mir den Pelz nicht
die
nass.
Die Kunst des Möglichen, lieber
Ja, aber vorher hat die Merkel gesagt, ne?
Ist ja, Politik ist immer die Kunst des Möglichen.
Aber vorher hat sie gesagt, ja, Schluss mit Pillepalle, aber das Pillepalle geht doch weiter, ja.
Ja, aber du musst halt die Leute mitnehmen. Ja, gut.
Gut,
kommen wir zu deinem Bullen.
Ja, mein Bulle der Woche ist der Autovermieter Sixt. Ja, Sixt? Ja, da habe ich jetzt in Franken auch wieder gute Erfahrungen gemacht. Ja. Ich habe mir auch mal endlich mal wieder schon lange keinen Leihwagen bei Sixt mehr geholt. Früher bin ich immer so von Berlin nach Franken mit dem Leihwagen die ganze Strecke gefahren und jetzt auch seitdem die Bahn jetzt auch sozusagen die neue ICE-Verbindung hat und so weiter, ist es einfach mit der Bahn viel attraktiver, die lange Strecke zu machen und meistens lasse ich mich dann irgendwo in Ansbach zum Beispiel abholen von meinen Eltern. Dann von meinem Bruder oder sowas.
Wie, bist du schon so weit gefallen, dass sie dich nicht mehr abholen oder was? Musstest du einen Mietwagen
nehmen?
Nein,
diesmal hatte ich mehr zu fahren. Die Freundin musste ich in Würzburg abholen. Die kam da aus Düsseldorf mit dem Zug und so weiter und so fort. Und hatte dann viel und die Hochzeit, da brauchst du ein Auto und so. Und dann habe ich gedacht, miete ich mir mal einen Leihwagen. Den habe ich mir dann in Nürnberg am Hauptbahnhof gemietet, weil da gibt es direkt am Hauptbahnhof eine Sixt-Station. Das war ganz praktisch.
Soll ich Transrapid hinfahren? Nee, das war München. Ich erinnere mich noch, der Transrapid.
Ach, ja, diese kannst du ja auch mal den Stäuberwitz bringen, da steigen sie schon. Legendär, dieser Versprecher.
Bis zum Hauptbahnhof.
Sie steigen schon am Hauptbahnhof in den Flughafen ein und das hat er sich ja total verrannt. Ja.
So, eins der wunderbaren Projekte.
Eins der wunderbaren, kann man sich mal Transrapid Stäuber im Internet anhören. Immer wieder ein Lacher für die Jüngeren. Ja, die
oder Kraftzahl. Ich finde ja auch Kraftzahl.
Ja, okay, aber zurück zu Sixt. Ja.
Du in Nürnberg.
Okay, ich in Nürnberg und ich war ein paar Tage da, von Donnerstag bis Sonntag, wollte also mir da einen Mietwagen, da habe ich dann mal auch wieder den Markt gescreent und billigermietwagen.de ist eine wunderbare Plattform, wo man wirklich gut vergleichen kann und habe geguckt und da gab es natürlich billigere Angebote als Sixt, muss man ganz klar sagen. Enterprise ist auch sehr günstig, aber die haben halt dann wieder ihre Station irgendwo im Stadtgebiet, im Industriegebiet oder irgendwo. Und dann, wenn du dann im Hauptbahnhof ankommst, ja, dann willst du nicht jetzt nochmal durch die Stadt tuckeln und so weiter, sondern willst du halt dann da in dein Auto einsteigen. Und dann habe ich dann bei Sixt auch ein ganz günstiges Angebot bekommen, habe mir einen Polo gemietet. Ja, cool. Und für 18 Euro am Tag. Ich meine, ich erinnere noch vor ein paar Jahren, habe ich dafür immer auch, das ist natürlich inklusiv dieses Wochenendrabatts. Da kriegst du ja immer, die Wochenendangebote sind immer so günstige Angebote. Das geht schon ab Donnerstagmittag 12 Uhr los, dann kriegst du dann für 18 Euro so ein Polo. Ist doch, dachte ich mir, okay, wunderbar. Ohne Versicherung muss ich dazu sagen. Ne? Vollkaskoversicherung kostet extra. Aber habe ich über meine Kreditkarte. Viele Kreditkartenanbieter haben ja Mietwagenversicherungen mit drin. Deswegen habe ich zum Beispiel diese Kreditkarte, weil das mit drin ist und das macht sich bezahlt im Urlaub oder wo auch immer. Du hast mal öfters mal einen Mietwagen und dann sparst du dir wirklich da einiges an Geld.
Was kostet die Kreditkarte im Jahr?
Die kostet schon so 100 Euro. Aber ich meine, es ist halt eine Miles-and-More-Kreditkarte und eine Mastercard, aber finde ich, das hast du sofort, hast du schnell raus für ein paar Mietwagentage und so weiter. Ja. Bei Miles & More ist das Gute, da kannst du auch die Meilen verfallen dann nicht, ja, wenn auch du eine Miles & More Kreditkarte hast. Ja. Ja. Das mal so am Rande.
Haben wir auch mal einen Blick in die Brieftasche vom Kollegen Deffner machen können? Gut, jetzt aber warum ist
nicht
jetzt
die Brieftasche? Warum Sixt? Ja, weil, wie gesagt, dieses günstige Angebot für die 18 Euro und das Schöne war, die große Überraschung war, dass ich da ankam am Nürnberger Hauptbahnhof, habe ich ein Upgrade bekommen. Ja, und das passiert ja halt bei Sixt ab und zu, dass du dann wirklich halt sozusagen statt des gemieteten Polo eine höhere Klasse kriegst. Und ich bin gleich glaube ich, drei Klassen aufgestiegen, nämlich ins Luxussegment, habe echt ein BMW 530i Touring bekommen. Und das war ein richtig flottes Auto. Das hat richtig Spaß gemacht, das zu fahren. Und das kann einem halt dann bei Sixt passieren, dass man ab und zu mal ein größeres Auto kriegt für den gleichen Preis, ja.
Und der Junge hat es zu was gebracht, haben die Leute dann gedacht.
Mann, nett, auf der Hochzeit.
Und deswegen hast du auch das Interview gekriegt wahrscheinlich.
Eine richtig gute Hupe, ja. Beim Autocorso ist ja die Hupe das Entscheidende, ja. Ich war der...
Macht das auch so? Nach türkischem Brauch?
Ja, nach türkischem Brauch. Das ist auch ein fränkischer Brauch, Autocorso.
Ist fränkisch.
Wobei ich muss sagen, die anderen im Autocorso waren schwach. Also ich war schon der führende Huper.
Ja? Guckt ihr dann auch aus, steigt ihr auch aufs Dach dann hoch und
das
guckt so
wir
raus
nicht.
Mit
wir haben auch keine MGs dabei und so weiter.
Echt nicht mit Schuss in die Luft?
Keine Schusswaffen dabei, nein. Wir sind ein friedlicher Clan, ja.
Okay, also die Clan-Struktur ging dann
los. Die fränkische Clan-Hochzeit braucht auch ein Auto. Corsa und Hubi und Svenny fuhren mit ihrem schönen alten VW-Bus vorne weg. Die haben so einen kleinen Camper. Ja? Und da fuhren wir durch diese lieblichen fränkischen Landschaften, so leicht
und du
hügelig
mit
am Rande des Hesselberges. Hesselberges ist die. Und ich hupte. Hupend.
Ja. Wir waren bei Sixth Street.
Also die Sixth, die Hupe hat sich richtig, richtig gelohnt.
So. Also das, eigentlich wegen der Hupe haben sie den Bullen gekriegt.
Ja, und deswegen der Bulle. Ich meine, Sixth ist einfach wirklich halt flächendeckend gut vertreten, auch gerade an diesen entscheidenden Stationen wie Flughäfen und Hauptbahnhöfen. Und du kannst ja dann bei Sixth dann auch wieder, vor mir waren Thailänder da, die sich ein Auto ausgeliehen hatten und die haben dann es in Nürnberg ausgeliehen und in München abgegeben und so weiter. Und das kannst du halt alles bei Sixth machen. Und deswegen hat Sixth da einfach noch immer eine führende Stellung im Bereich der Autoverleihung. Und gerade für Geschäftskunden ist es interessant. Ich meine, mit den 18 Euro für den 5er BMW haben sie jetzt nicht wirklich Geld verdient, denke ich mal. Aber auf der anderen Seite, sie verdienen ihr Geld ja mit den Geschäftskunden unter der Woche, die dann da ankommen, sich für einen Tag ein Auto nehmen, statt mit dem Taxi rumzukurven und das abends wieder abzugeben. Damit machen sie das Geld. Und das Geschäft funktioniert nach wie vor und ist ein Wachstumsunternehmen, weil wir haben ja schon öfters darüber geredet, der Trend geht ja hin zur Sharing Economy.
Das haben die auch in Berlin.
Erich Sixt hat zum Halbjahres-PK gesagt, es ist völlig irrational, ein Fahrzeug zu kaufen. Der Trend und vor allem in den Städten geht dahin, dass man sich je nach Bedarf leiht, eben mal für ein Wochenende dann einen Leihwagen oder eben einen Sharing-Dienst. Und da sind sie ja auch mittlerweile eingestiegen. Sie haben ja auch jetzt wieder Carsharing im Angebot. Sie hatten das ja mal, die waren mit DriveNow, mit BMW zusammen haben sie DriveNow gemacht. Dann hat BMW das alleine übernommen und fusioniert ja jetzt gerade mit Daimler und Car2Go zu einem Carsharing-Dienst. Sixth baut jetzt seinen eigenen Carsharing- und Dienst auf. Und ich glaube, die haben da gute Chancen in diesem Bereich, weil sie das Know-how haben, weil sie die Autos haben, den Einkauf und so weiter und auch in diesem Bereich Fuß zu fassen und sie internationalisieren auch. Und die Aktie ist ja auch gut gelaufen, hat sich in den letzten 4 Jahren, ne? 5 Jahren hat sie sich ungefähr vervierfacht, ja. Und die Analysten von UBS, die haben im August die Sixth-Aktie auf die Kaufliste gesetzt und gesagt, Kursziel 101 Euro.
101. Super, 101. Warum die genau wissen, 101? 101.
Wollten sie halt nicht so eine Runde super machen.
101. Klingt doch einfach nach besser berechnet.
Bei 88 Euro ungefähr. Die Aktie hat auch eine Dividendenrendite von 3,1%.
Alles. Ja. Und noch
in
Upgrades.
In zinslosen Zeiten ein KGV von 7,6%. Und
als Aktionär, kriegst du sogar einen Rabatt.
Echt?
Nee. Na, da kriegst du nicht nur Dividende, da kriegst du so eine Karte und dann wirst du netter behandelt, wenn du da so eine orangefarbene Station. Ich kenne jemanden, der das mal gemacht hat.
Aber ich habe noch so eine Member-Card von Sixth.
Aber du könntest ja wahrscheinlich, weil du aus deinen alten
aus
Medien
aus meinen alten Zeiten.
Überhaupt nicht.
Nein. Ich wurde da nicht als VIP behandelt.
Aber wenn du,
man
wenn
kannte
du,
noch nicht mal meinen Podcast.
Wenn du Aktionär bist, bist du auf jeden Fall VIP bei Sixth. Und ja. Und auf jeder Party sieht man auch Regine Sixt.
Ja, natürlich, auch auf dem Oktoberfest. Ja. Legendär.
Auch?
Ja, auf dem Oktoberfest macht die Regine Sixt immer so einen Mädelsabend. Ja.
Gut.
Die ganzen Promi-Frauen kommen da immer. Verona Pot und so. Ja. Gibt es viele Fotos. Ja.
Ist der Defner? Der kennen sie alle. Also Bulle der Woche beim Defner Sixt.
Von Erich Sixt und seine Söhne. Die Söhne haben wir jetzt schon ziemlich übernommen da. Ja.
Haben die. Gut. Kommen wir zu meinem Bären. Shoppen Bären. Und mein Bär der Woche ist der älteste Reiseanbieter der Welt.
Oh.
1841 gegründet worden von einem, ich glaube, es war ein Geistiger, ein Baptist in Nordengland.
Aha.
Thomas Cook.
Und jetzt
gibt es
eine baptistische Beerdigung.
Ja, er hat Insolvenz angemeldet. Also der älteste Reiseanbieter, Insolvenz angemeldet. Bekannte Marken wie Neckermann Reisen, Bucher Last Minute, Öger Tours, Air Marine, Condor. Obwohl Condor fliegt noch.
Ja,
also immerhin, aber man weiß nicht, wie lange sie noch fliegen. Aber auf jeden Fall haben sie pleite angemeldet, Thomas Cook. Und jetzt könnte man ja sagen, das ist so ein prominentes Brexit-Opfer, weil die Briten haben nicht mehr so gebucht, weil sie wegen des Brexit ängstlich waren und weil das Pfund abgeschmiert ist und das wurde dann teurer und die Unsicherheit war groß.
Ja, finde ich schon, aber das war so der Sargnagel.
Das war nur der Sargnagel.
Ja, also
das war nur der Sargnagel. Wenn du guckst, was eigentlich der wirkliche Grund ist, die haben halt noch 5 100 Filialen gehabt, 500 Filialen. Das ist so wie eine Bank. Und wenn du halt 500 Filialen hast, dann ist es schwierig in so einem Internetzeitalter, wo die Leute zu Hause sitzen und vielleicht mal Klick machen, da noch irgendwie flexibel genug zu sein. Und der Genickbruch war dann aber, und dann kommt der Schuldensühner wieder.
Oh,
waren die hohen Schulden. Zwei.
Ein Zombie-Unternehmen, ja, denn genau. Die Untoten wandeln unter uns und sie werden nur durch das billige Geld von Graf Draghi noch am Leben.
Ja, die haben übrigens ihre Schulden in Euro aufgenommen. Das aus gutem Grund, würde ich vermuten. Weil wahrscheinlich hat, müssen wir mal gucken, ob die EZB die gekauft hat. Die haben ja auch, ein Anleihenkaufprogramm.
Ja, bestimmt nicht für.
Die hatten auch mal eine Anleihe, die dann in Schieflage gekommen ist. Egal. Auf jeden Fall war das Problem, die Schulden, 200 Millionen Pfund am Ende haben gefehlt, umgerechnet. Und was war das, was eigentlich ein Problem war, dass sie sich nicht schnell genug gewandelt haben. Es gab halt, die sind mit Pauschalreisen groß geworden bei so einem Boom 80er Jahre und in dem Zeitalter von Internet und Airbnb und die Leute wollen eher individuell buchen und nicht mehr diese einmal pauschal und weiter, haben sie halt nicht mehr so richtig die Kurve gekriegt. Dann hatten sie noch ein Problem Klimawandel, weil die Destinationen, die sie angeflogen haben, sind noch heißer geworden. Und wenn du zu Hause schon 30 Grad hast, dann musst du ja nicht noch dahin fliegen, wo es 40 ist. Und deswegen haben auch viele Leute da nicht mehr gebucht und sind eben eher zu Hause geblieben als die Pauschalreise im Süden. Und sie waren in Gebieten unterwegs, die halt auch vom geopolitischen Risiken geprägt waren. Tunesien war eine Riesendestination oder Ägypten. Und haben auch die ganzen Anschläge zu weniger Buchungen geführt. Oder Türkei waren sie auch. Und aber wie gesagt, zum Schluss waren es die 2 Milliarden Euro Schulden und es gab zwei Anleihen, die sie ausgegeben hatten und da kriegen die Gläubiger nicht mehr viel. Das wird jetzt umgewandelt in Aktien von Condor, von der Fluglinie, die ja noch so ein bisschen fliegt, und einen Teil in Thomas Cook, die ja nicht mehr viel wert sind. Und du siehst halt, wenn du hoch verschuldet bist, dann muss man doch auch sein Geld zurückzahlen. Die Zinsen mögen noch so niedrig sein, die waren gar nicht so niedrig, die mussten ungefähr 6% zahlen für ihre Anleihen, eine 6 und eine ungefähr 4%, was trotzdem für ein Unternehmen, was so ein Risiko hat, relativ niedrig war. Aber am Ende kommt es halt darauf an, dass sie Schulden auch bezahlen muss und nicht nur sagen, ach, selbst wenn der Zins null ist, Schulden müssen irgendwann beglichen werden. Und deswegen mein Bär der Woche als Schuldensühner Thomas Cook, was letztlich an den Schulden untergegangen ist.
Ja, Überschuldung ist immer schlecht. Das würde ich auch nicht propagieren wollen.
Ja, aber weil viele denken, wenn der Zins null ist, dann bezahle ich nichts für. Da muss man nichts für den Zinsdienst bezahlen. Das stimmt, aber irgendwann muss
aber
man.
Aber man kann sie natürlich leichter tragen, als wenn der.
Ja. Aber wenn sie fällig Eltern, werden.
Ich habe nochmal gefragt, wie war das damals? Die haben in den 80er Jahren gebaut. Die haben einen Baukredit.
Der 11%?
War bei, nee, bei 8-9% war der.
Oh.
Ja. Und das muss man sich mal vorstellen. Und heute kannst du halt bauen für unter 1%. Es geht nahe an die Nullgrenze ran. Und das ist natürlich schon ein großer Unterschied von der Belastung her. Ja. Und da kannst du halt statt Miete zu bezahlen leichter. Und dann kannst du sehr viel dann Schulden tilgen, statt Zinsen dafür zu bezahlen. Und das Geld ist verpufft, ja. Also,
Trotzdem, ja, Thomas Cook, dahin, futsch.
Ja, und ich finde, das Bittere finde ich jetzt halt auch an dieser Geschichte, dass vor allem die Urlauber möglicherweise auch zur Kasse gebeten werden und ihr Geld nicht wiederkriegen, weil die Insolvenzversicherung viel zu niedrig ist, weil es da so eine Höchstgrenze gibt, die nicht angepasst wurde. Die liegt bei 110 Millionen Euro und das Geld das wird
schnell
und vorne nicht ausreichen.
Ja.
Ja, für
die haben 600.000 Urlauber.
Ja. Oh, kann man sich mal ausreichen, was da übrig bleibt pro Nase. Und es gab immer wieder Stimmen, selbst die Gesamtverband der deutschen Versicherer hat gesagt, diese Grenze muss angehoben werden. Die Verbraucherzentralen, die Grünen haben das gesagt, dass diese Grenze angehoben wird. Die Große Koalition hat nichts gemacht. Ja.
Nicht.
Und jetzt sitzen wir da wieder in der Pampe. Jetzt ist das Jammern
mein
wieder
Urlaub.
Groß. Ja. Ja.
Muss ich doch Balkonien machen.
Ja, nur
im
keinem
Winter.
Wehtun wollen. Ja. Und, aber ich meine, es muss einfach so sein, dass da müssen dringend neue Regelungen her, dass man jetzt wirklich sozusagen.
Aber wahrscheinlich kriegt Condor einen Überbrückungskredit.
Ja.
Weil die sind ungefähr so schwer wie Air Berlin. Die haben so viele 20 Millionen Passagiere.
Wäre ja nur
Passagiere.
Gerecht. Ne? Und die sind ja eigentlich profitabel. Ja,
ja, aber nur, weil sie von Thomas Cook die Pauschalreisen bekommen.
Ja gut,
bekommen.
Und die fallen jetzt natürlich weg. Aber die haben jetzt natürlich, die dürfen die Thomas Cook Passagiere nicht mehr befördern. Jetzt haben sie ein richtiges Problem.
Ja.
Aber es wäre natürlich wirklich wichtig, dass Condor dann sozusagen gerettet wird. Und vielleicht wandern sie ja zurück in den Arm der Lufthansa. Die kamen ja von der Lufthansa. Ja.
Bei Lufthansa will natürlich erstmal nicht kaufen, weil sie warten, bis es noch noch billiger wird.
Wie bei Air Berlin haben sie ja noch.
Und dann nimmst du halt nur das, was so ein paar Slots nimmst du mit.
Ja, an Air, nimmst du Slots und nimmst die Maschinen und so weiter.
Die Maschinen gehören denen ja gar nicht. Die meisten waren geleased. Und die hatten das Problem auch, als dann die Boeing Air Max da gestrandet ist, dann wurden die Preise für die geleasten Flugzeuge teurer. Und das war für die nochmal ein Ärgernis.
Das war natürlich diese Boeing-Ding, das war für viele. Aber es gibt auch Gewinner aus dieser Pleite, natürlich die Konkurrenz.
Lufthansa auch.
TUI hat ja vor allem zugelegt, teilweise über 10% jetzt am Tag nach der Pleite. Und die TUI-Aktie, die war auch ziemlich, die hatten ja die gleichen Umfeldprobleme.
Das ist halbiert vorher.
Ja, mehr, glaube ich sogar. Ja. Und die haben ja die gleichen sozusagen Risiken die zu bewältigen. Auch Brexit und der Brexit leiden die auch nicht ganz so stark, aber sind natürlich auch in Großbritannien vertreten. Und heißer Sommer in Deutschland, die Leute verreisen nicht. Und Pauschalreise grundsätzlich in der Krise und die Disruption des Geschäfts durchs Internet, weil du buchst halt heute nicht mehr unbedingt im Reisebüro, sondern buchst halt einen Flug und über Booking.com oder sowas kannst du super easy dann immer vor Ort die Destination selber aussuchen. Dann musst du nicht immer sozusagen dir im Reisebüro dann eine Pauschalreise verkaufen lassen. Aber ich glaube trotzdem, und TUI ist zum Beispiel auch im boomenden Kreuzfahrtschiffmarkt viel besser aufgestellt als als Thomas Cook und so weiter und so fort. Also von daher TUI Profiteur, auch eine ganz interessante Aktie mit einer interessanten Dividendenrendite. Über 4% gibt es da aktuell sogar noch und und auch ein relativ, das KGV ist bei 13, das ist auch eigentlich relativ günstig. Also
für ein Unternehmen, was disruptiert wird.
Disruptiert, aber das auch natürlich gewinnt, das ist der Marktführer und wenn der zweitgrößte der Welt vom Markt verschwindet, hat natürlich TUI ganz andere Chancen und es gibt immer noch. Also ich war ja neu auf Kreta und unsere Bekannte da, die im Hotel gearbeitet hat, gesagt, viele, also ihre Hotelgäste, die buchen immer noch im Reisebüro.
Sterben wir mal aus.
Ja, aber es gibt schon immer noch ein Klientel, das ich dann einfach doch beraten lassen will und so weiter. Ich glaube, das wird nicht ganz weg. Und außerdem kann TUI auch im Internet seine Reisen verkloppen. Das ist ja auch die kriegst du ja auch über die Vergleichsportale, kannst du auch direkt bei TUI buchen und so weiter und so fort. Also ich glaube das schon, dass da TUI doch einen großen Vorteil hat, wenn der große Mitbewerber sozusagen vom Markt verschwindet. Ja.
Gut, kommen wir zum Thema.
Kommen wir zum Thema.
Minute 45. Aber wir haben heute auch kein Thema, was so lang ist.
Es ist heute mal ein kleiner politischer Ausflug. Aber
Thema.
Wir wissen ja, Politik und Wirtschaft
gehen Hand in Hand. Nur leider nicht bei der Partei, die ich jetzt hier anzählen möchte.
Das sehe ich aber anders. Aber
ich
gut,
wollte, es geht. Sehr Diskussion. Es geht um die Grünen. Die Partei, die Grünen. Und meine These, die ich jetzt hier vertreten möchte, die ich dir um die Ohren schlagen werde, ist ja
Angst.
Die Grünen-Blase. Platzt. Das ist mein Thema. Und rund
eine
große
These.
Eine These, genau. Rund um das Klimapaket der Bundesregierung gab es ja verschiedene Interviews von grünen Chefs. Die haben ja zwei an der Zahl. Jetzt könnte man ja denken, zwei, das birgt auch für Qualität. Aber jetzt haben wir bei beiden Interviews, musste man feststellen, dass weder Herr Habeck noch Frau Baerbock wirklich inhaltlich gut geglänzt hat. Und Herr Habeck wurde ja angesprochen auf das Klimapaket und da ging es um die Pendlerpauschale. Und da stellte man fest, dass Herr Habeck von Pendlerpauschale so überhaupt keine Ahnung hatte. Er hat nämlich gesagt, wenn man den Benzinpreis um 3 Cent erhöht, die Pendlerpauschale aber um 5 Cent erhöht, dann lohnt es sich eher mit dem Auto zu fahren als mit der Bahn. Und da waren ja schon zwei Fehler drin. Der eine Fehler ist, dass die Pendlerpauschale für sämtliche Verkehrsmittel gilt, also auch nicht nur fürs Auto, sondern auch für die Bahn. Und selbst wenn du mit dem Fahrrad fährst, kriegst du diese Pendlerpauschale nämlich einen Weg. Also wenn du beispielsweise 5 Kilometer hast, wird es nicht hin und rück, musst du 10, sondern kriegst halt einen Weg als Pendlerpauschale. Und der zweite Fehler, der drin war, wo er den Anschein gemacht hat, die 5 Cent, die kriegst du einfach so ausgezahlt, ist aber nicht so. Dein zu versteuerndes Einkommen kannst du da reduzieren. Und wenn du dann deine Steuerrate angibst, das ist ungefähr den Spitzensteuersatz von 43%, dann hast du halt nicht 5 Cent, die du weniger hast, sondern hast du halt nur, weiß ich nicht, 2 irgendwas. Also insofern merkt man, dass Herr Habeck von Pendlerpauschale keine Ahnung. Da muss man sich fragen, was war der Mann? Der Mann kommt aus einem typischen Flächenland, Schleswig-Holstein, und er war da Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume. Und nun würde man denken, für ländliche Räume, da muss er sich auskennen, was eine Pendlerpauschale geht. Und wenn der Mann das nicht weiß, dann sieht man A, wie weit er von den normalen Sorgen der normalen Leute davon ist, dass er sich einfach überhaupt keine Gedanken macht. Und man sieht halt, wenn jemand das nicht kennt, wenn er der Minister war, dass er einfach wirklich nicht geeignet ist für so eine Politik. Das ist die eine Sache. Dann hatten wir Frau Annalena Baerbock. die hat ja über Recycling von Batterien gesprochen, da gab es auch ein Interview und dann sagte sie, ja, wir müssten eigentlich mal über die Rohstoffe, die da reinkommen, sprechen. Da sagte sie, Kobold, wo kommt eigentlich Kobold her? Und wir dachten uns so, Kobold, war das jetzt ein Versprecher oder war das irgendwie ein rhetorisches Element, was sie eingebaut hat? Dann sagte sie aber 5 Millionen Mal noch, da gibt es jetzt die ersten Batterien, die auf Kobold verzichten können, sagte sie dann nochmal. Und man merkte, die gute Frau, ich meine, das mag jetzt Kobalt, dieses Schwermetall scheint mit Kobold was zu tun zu haben, weil irgendwann die Bergarbeiter irgendwer das unten abgebaut haben und haben dann vielleicht gesagt, das haben die Kobolde da hingehängt und deswegen heißt das Kobalt. Ich weiß es nicht. Aber man merkt halt wirklich, auch diese Frau hatte nicht wirklich Ahnung von Sachen, über die sie gesprochen hat. Und wenn die Grünen schon mit so wenig Ahnung glänzen, dann kam sie auch noch, wir müssten Einführung von Klimazöllen, wenn jetzt andere Stahlunternehmen nicht nach den gleichen Umweltstandards wie unsere machen, müssen wir einen Klimazoll machen. Also auch da war sie nicht unbedingt geschlagen mit wirtschaftlicher Expertise. Und dann deswegen denke ich, in diesem Umfeld, wo Expertise gefragt ist, wo es darum geht, Ökonomie und Ökologie zu versöhnen, solche Pappnasen an der Spitze zu haben, ja, das ist einfach nichts. Und deswegen sage ich, die Blase wird platzen. Wir haben 22,5% ist die Grünen-Aktie. Und die notiert bei 22,5. Und ich sage, am Jahresende wird sie unter 22,5 stehen.
Ja, das ist natürlich eine große These. Wenn man nach Fehlern sucht, ich glaube, das kannst du bei jedem Politiker finden. Ich meine, ein Politiker muss auf unheimlich vielen Fachgebieten dann irgendwie fundiert Interviews geben und ich finde, da muss man jetzt auch mal...
Aber die Merkel kann das.
Ja, die Merkel kann, die Merkel ist da wirklich ein Ausnahmetalent, ja, muss man sagen. Ja, die ist wirklich überall fundiert und so weiter und aber Merkel kann ja auch nicht überall sein. Aber es gibt viele andere eben, die eben da auch vielleicht nicht so fachlich in den Details sind und ich finde, das kann man auch nachsehen. Ich meine, das ist natürlich schon bei Habeck ziemlich peinlich, muss man sagen. Also vor allem bei Habeck, beim Kobold, ob man jetzt Kobold oder Kobalt sagt, das hat sich halt irgendwann mal ein bisschen festgesetzt. Aber wir wissen doch, worum es geht. Das ist jetzt kein
wirklich. Es geht um Elektrobatterien.
Nein, aber es geht auch um die Kernthese, dass man dann sagt, okay, da sind Stoffe drin, die man überprüfen muss. Ja, und da ist sozusagen nach der Nadel im Heuhaufen zu suchen, das finde ich ein bisschen albern. Und bei Habeck ist es peinlich, ist keine Frage. Aber Habeck ist ja auch mehr so der Typ für die Metaebene. Er ist der Philosoph.
Völlig abgehoben.
Na, ich finde, es ist doch viel wichtiger in der Politik, dass man entweder den Blick fürs große Ganze hat und nicht irgendwie so dieses Klein-Klein. Ja, sicher kann die Merkel das ganze Klimapaket mit allen Details runterbeten, aber dann hast du wieder so ein Klein-Klein-Paket, ja, das lauter Details, so wie es da ist, ja, dann so liegt und nicht die ganz große Wirkung hat, ja, und also Habeck ist in diesem Duo mehr so der Mann für die Metaebene, der jetzt vielleicht nicht in allen Details dann so drin ist. Er ist Philosoph und Schriftsteller. Ja? Nee, aber ich finde, gerade die Philosophie ist viel wichtiger in diesen Zeiten, dass du wirklich den Überblick hast, als immer so in diesen Details. Dafür hast du ja auch nochmal deine Stäbe, sowohl in der Partei, aber später in Ministerien und so weiter und so fort. Und im Kanzleramt, ja, die dir das dann auch wirklich gut aufbereiten. Jetzt sind sie einfach eine Oppositionspartei, die nicht diese großen Stäbe hat, die sie vielleicht inhaltlich auch nicht so briefen können. Der war Minister.
Ja, da warst du wie viele Jahre war der Minister?
Alles, wie
bis
viele
2017,
ja, okay. Ist es peinlich, das ist ein peinlicher Fauxpas und der hat ja auch schon öfters mal bei Twitter Fauxpas gehabt und so weiter. Aber trotzdem muss man sagen, jetzt geht es mal um dieses Duo, ist das beste Führungsduo, das die Grünen jemals hatten. Das sind einfach zwei, auch Sympathieträger, muss man sagen, Baerbock und Habeck und sie sind rhetorisch gut, sehen gut aus, gehört einfach auch dazu. Wir leben in einer Fernsehdemokratie, das muss man doch sagen. Und ich meine, vorher da die Kühnerst immer mit dem miesepetrigen Gesicht oder der Trittin, das waren doch Leute, die wollte man doch, die waren einem nicht sympathisch, die wollte man nicht wählen und die waren auch so politisch miesepeter. Und die beiden, die haben jetzt natürlich die Grünen eben in diese neue Ebene gehoben auch, ja. Und und das ist ein wirkliches Spitzenführungspersonal und ich glaube, das wird dafür sorgen, dass die Grünen weiterhin, du nennst es Blase, aber in diesen Höhen weiter rangieren werden, weil auch ihre Politik ja wichtiger denn je ist. Und da sehen wir ja am Klimapaket, an diesem wie ich meine, mutlosen Klimapaket. Ja, die Große Koalition hätte jetzt die Chance gehabt, sozusagen den Grünen das Wasser abzugraben, indem sie wirklich hier was Mutiges vorgelegt hätten. Haben sie nicht getan und deswegen werden von den Klimaprotesten und allen möglichen und der ganzen Klimadebatte, die ja eine große gesellschaftliche Debatte geworden ist und immer mehr Leute erkennen, hier muss was getan werden. Und das werden haben die Grünen momentan ein Megathema, das sie weiter beflügeln wird. Und wie lange so ein Höhenflug halten kann, das zeigt Baden-Württemberg. Ja? Wenn man dann auch wirklich realpolitische Politik macht, was wichtig ist für die Grünen. Aber was sie eigentlich immer, wenn sie in Amt und Würde waren, gemacht haben, bis auf in Berlin. Die Berliner Grünen nehme ich explizit aus. Ja, weil
die in Brandenburg darfst du nämlich auch ausnehmen, die in Bremen darfst du auch ausnehmen. Da kommen wir genau zu dem Problem.
Aber ich sage, lass mir einmal noch kurz Baden-Württemberg, dann kannst du die Probleme nochmal aufhören. Winfried Kretschmann, ja, ist ja 2011 regiert, seit 2011 erst mit Rot-Grün und seit 2016 mit Schwarz-Grün und ist der unangefochtene Ministerpräsident und hat jetzt ja verkündet, er will eine dritte Amtszeit machen und daraufhin sind die Umfragewerte der Grünen in Baden-Württemberg auf 38% hochgeschossen, also weit über diesen 22% bundesweit. 38%, das ist halt, das sind Werte, von denen die CDU träumt, das ist eine richtige Volkspartei geworden und das zeigt eben, wenn du die richtigen Personen an der Spitze hast, das haben die Bündnisgrünen jetzt hier mit dem Baerbock und Habeck und dann die richtige Politik magst, Realpolitik magst, dann sind solche Werte über lange Jahre möglich, ja, und dann wird es eine dritte Amtszeit geben, unterwegs die Grünblase platzt, der Höhenflug hat gerade erst begonnen.
Ja, es gibt immer mein großes so Thema. Sie haben das richtig.
Ja,
aber der Kretschmann ist ein Landesvater. Bevor wir jetzt hier von einer Volkspartei reden, müssen wir mal überlegen, wenn du die Grünen wählst, dann weißt du ja gar nicht, was du kriegst, hast du ja gerade gesagt. Aber du hast wenigstens das Gefühl, ist es eine bürgerliche Partei oder ist es eine linke Partei? Machen sie Umverteilung? Wird das Eigentum irgendwie geschützt? Das weißt du halt nicht.
Bei der SPD weißt du das auch nicht.
Kommt
Kühnert jetzt ran oder kommt der
Politiker? Aber du hast es doch in Bremen gesehen, wo die Grünen irgendwie eine Koalition mit Rot-Rot eingehen. Du siehst es in Berlin, wo sie den Mietendeckel in irgendeiner Form zwar abgemildert haben, dieses Gesetz, aber auch mit durchgehen gelassen haben. Du siehst jetzt
noch ist er nicht durch.
Du siehst wahrscheinlich in Brandenburg. Ich bin mal gespannt, was in Sachsen jetzt passiert, wie da die Grünen mit den Schwarzen zusammenkommen. Aber du weißt überhaupt nicht, was wählst du da? Das ist das eine. Das zweite ist, die Grünen haben ein, du hast ja Philosoph gesprochen, es ist ein Großstadtpublikum, was sie ansprechen. Und das ist auch deren Potenzial.
Und die Großstädte wachsen.
Das sind die Modernisierungsgewinner. Ja. Aber weißt du, was passiert jetzt, wenn Deutschland, wenn die Rezession, und es nicht so eine kleine Delle gibt, sondern wenn es wirklich eine Rezession in Deutschland gibt, sind die Modernisierungsgewinner nicht mehr so zahlreich. Und damit wird auch das grüne Potenzial wirklich wieder gehen. Und das musst du dir leisten können, diese grünen Politik. Und ich würde vermuten, wenn die Zeiten wieder schlechter werden, wenn der Umbruch wieder stärker kommt, dann willst du wieder was anderes haben. Da willst du keinen Philosophen, der sich nicht mit einer Pendlerpauschale auskennt. Da willst du keine Frau Baerbock, die irgendwie was von Klimazöllen faselt. Da willst du wirklich jemanden haben, der wirtschaftliches Geschick hat. Und der Kretschmann gehört zu denen, der das auch kann. Aber der ist ja auch gegen die Linie teilweise. Oder Boris Palmer in Tübingen. Aber der ist auch nicht in der Partei beliebt, weil er einfach auch unschöne Thesen mitbringt. Das sind Leute, die ich sage, doch nicht Baerbock und
aber
Habeck.
Aber letztendlich haben die Grünen immer auch Leute wie Joschka Fischer, wenn sie an der Macht waren, haben sie absolute Realpolitik gemacht. Und das werden sie dann auch tun, bis auf, wie gesagt, Rot-Rot-Grün in Berlin ist verheerend. Und sie werden gut beraten.
Das ist ein linkes Umverteilungspartei, das wirst du sehen. Und dann deswegen sage ich dir, das wird nicht funktionieren. Und 22,5 ist der Höchststand jetzt und am Jahresende niedriger.
Und ich sage, sie haben das richtige Personal und Merkel, natürlich, die hat viele auch grüne Wähler zum Beispiel absorbiert und viele haben sie gewählt und Merkel ist sozusagen bald weg und wenn dann AKK kommt, ich glaube nie und nimmer AKK, dass sie irgendwie einen Bruchteil dieser grünen Wähler sozusagen haben wird, sondern dass davon die Grünen wieder mehr profitieren wird. Die SPD ist sozusagen eliminiert sich selbst, momentan.
Aber vielleicht gibt es auch mal wieder eine Gegenbewegung.
Sie hat enorm viele Wähler an die Grünen, bürgerliche Wähler verloren. Selbst die FDP, die irgendwie einen Schlingerkurs macht und in der Klimapolitik irgendwie so ganz schräg fährt, verliert an die Grünen. Also das ist, die gewinnen aus allen bürgerlichen Lagern und sie sind eine neue bürgerliche Partei.
Nee,
und sie
nicht
tun,
bürgerlich.
Und sie tun gut daran, sich nicht mit den Linken in ein Boot zu setzen auf Bundesebene. Das wäre verheerend. Das wäre verheerend.
Das weißt du halt.
Davor warne ich, aber ich glaube trotzdem, dass der Höhenflug anhalten wird. Und
wette es dagegen.
Ja, und wette auf jeden Fall dagegen.
22,5 oder höher am Jahresende. Wir gucken das nach bei wahlrecht.de, da sind die letzten Umfragen aber drin und haben da das arithmetische Mittel genommen. Und das ist die Wette. Super.
So, und wir bleiben heute unter der Stunde mal
und
wieder.
Und wir haben uns nicht angeschrien.
Wahnsinn, es geht doch.
Wir haben noch eine Woche Deutschlandreise, Albert, ja, der fährt immer nach Hause. Ich schicke dich häufiger mal nach Hause.
Und total entspannt. Wir haben ja auch nicht so viel über die EZB diskutiert.
Stimmt, ein bisschen. Ja, aber das war heute wirklich gesittet.
Ja, genau. Geht doch, ja? Also Sie dürfen uns gerne und ihr dürft uns gerne bewerten, Feedback geben.
5 Sterne nehmen wir auch.
Nehmen wir auch.
Und drüber reden. Und wo jetzt, jeder Mensch macht jetzt einen Podcast auf. Wir haben hier schon die Kameras aufgebaut, weil jetzt ein Kollege gleich kommt, der hier irgendwie mit Scheinwerfer
alle
nicht
sagen
was macht.
Hier, wir Podcast wollen in die Zukunft. Spuren von Defner und Schäpitz.
Genau,
ja.
Und deswegen müssen wir auch weiter vorne bleiben.
Ich habe gerade Pardiologie von Charlotte Roche, das ist ja gerade ein ganz gehypter Podcast bei Spotify. Ja, Paarberatung.
Paarberatung.
Die reden ganz, ganz offen ihre Beziehung. Also alle, die sich Paarberatung.
Wir haben ja auch Beziehungsprobleme.
Wir haben ja auch Beziehungsprobleme, ja. Aber,
also,
ja.
Aber reden wir nicht so häufig darüber.
Doch, manchmal schon. Aber ja.
Da. Und ja.
Ja.
Sagen vielen Dank und nächste Woche gibt es ein Spezial-Podcast.
Ein kleines Spezial, ja.
Da haben wir einen Kollegen, das sagen wir jetzt auch schon, damit er auch auf jeden Fall kommt.
Genau, Daniel Eckert, ja.
Genau.
Ja? Ein sehr geschätzter Kollege, mit dem du viel schreibst, ja, und der auch schon viele Bücher veröffentlicht hat und ihr macht eine große Serie, die heißt Mein Geld.
Mein Geld, genau.
Bei Welt.
Und Welt am Sonntag. Und da geht es halt einfach darum, nochmal so basal zu erklären, wie man ein Depot aufbaut. Und dann wird auch der Defner mal erfahren, dass nicht nur allein ein Sparplan das Depot ist, sondern ein Depot ist etwas Größeres.
Nein, wir wollen nochmal die Grundlagen so ein bisschen erklären. So, wir bauen ja immer wieder auf ETFs auf und sagen, okay, setzen vieles voraus und das ist dann für alle Neueinsteiger interessant, die in unserem Podcast irgendwann quer eingestiegen sind, aber auch für alle sozusagen, die schon von Anfang an dabei sind, erfahren ja dann vom Eckert seine Sicht der Dinge. Und
der hat wirklich viele Einzelaktien. Tui, das kann ich hier verraten.
Hui.
Hui. So, jetzt aber Schluss.
Ja.
Wir wollen unter
der Stunde sagen wir schnell Tschüss
und Ciao.
Bleiben Bulle
und Bär,
Defner
und Schäpitz.